Ja, moin, wieder zur Episode 59. Wieder nur ein Interview, aber trotzdem, aber auch interessant mit Sebastian Dolin. Er ist Volkswirtschaftsprofessor. Wir sprechen ein bisschen darüber, was sind jetzt die großen Zukunftsherausforderungen für die Arbeitnehmer in Deutschland. Praktisch, er vertritt ja Hans Böckler, die Hans-Böckler-Stiftung, ist damit ein bisschen gewerkschaftsnäher als andere Ökonomen. Vorsicht, diese Links-Rechts-Schattierungen bei Ökonomen sind sehr schwierig. Hartz IV ist nun einfach ein bisschen abgelöst worden. Es gibt den Mindestlohn, es sind aber auch noch große Bausteine in der Sozialstaatsarchitektur da, aus Arbeitnehmersicht. Wir haben dieses Interview jetzt im November 2021 aufgenommen. Die Ampelsondierungen und Koalitionsverhandlungen laufen gerade. Was er aber ganz fest allen Regierungsparteien ins Stammbuch schreibt, ist eine Abkehr von der schwarzen Null. Wir sind in der historischen Niedrigzinsphase. Geld leihen kostet so gut wie nichts. Und daher sollte man auf jeden Fall als Staat mal Geld aufnehmen, um Digitalisierung, Klimawandel anzugehen. Das schreibt er uns in der guten Dreiviertelstunde, die wir uns unterhalten haben, ins Stammbuch und auch den zukünftig Regierenden. Und wir haben in der Future Sounds Liste nochmal ein paar alte deutsche Punk-Klassiker, die habe ich aufgebaut. Bis dann, viel Freude mit der Episode.
Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Herrn Professor Dr. Sebastian Dolin. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcast-Hörern vor.
Ja, hallo, ich bin Sebastian Dolin. Ich leite das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung und bin außerdem Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin.
Ja, und wir haben uns hier verabredet, um ein bisschen, wir nehmen dieses Interview übrigens am 9.11.2021 auf, die Koalitionsverhandlungen laufen, aber wir wollen ein bisschen hören, was ja die Gewerkschaften, Hans Böckler, dieses Konglomerat so ein bisschen von der Zukunft erwartet. Wir haben ja nun die 2010er Jahre erfolgreich zu Ende gebracht und vielleicht sogar auch die Corona-Pandemie. Wir haben fast an vielen Ecken Vollbeschäftigung. Die Reallöhne steigen nur sehr bedingt. Der Wohnungsmarkt ist in Schieflage, es geht den Arbeitgebern irgendwie nicht so gut. Zudem muss man ja auch sagen, vieles, was an der wirtschaftlich guten Lage so beobachtet wird, liegt wohl eher an der Demografie, also dass immer weniger Menschen Arbeit nachfragen, weil wir immer weniger werden. Was erwarten Sie so grundsätzlich von den nächsten, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahren?
Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, Sie hatten gerade, ob ich das richtig gehört habe, Sie haben gerade gesagt, den Arbeitgebern geht es nicht so gut. Das würde ich wahrscheinlich nicht so sehen. Den Unternehmen ging es bis zum Einbruch der Corona-Krise ziemlich gut. Und also den Arbeitgebern, das ist ja...
Ich hatte das auch so wahrgenommen. Also es geht eher um die Frage, den Arbeitnehmern, das war schon im Moment, geht es nicht so gut, oder beziehungsweise den abhängig Beschäftigten. Was will da Hans Böckler und dieses Konglomerat dann da in den nächsten Jahren bewegen?
Ja gut, also erstens, wir als Hans-Böckler-Stiftung sind jetzt nicht eine Lobbyorganisation, sondern wir machen Forschung im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und fördern die Mitbestimmung. Jetzt die Aussage, den Arbeitnehmern geht es nicht so gut. Ich glaube, das muss man sehr stark differenzieren. Das abgelaufene Jahrzehnt hat Licht und Schatten gebracht. Also es hat einerseits in Deutschland ein ziemliches Wachstum bei der Beschäftigung gegeben. Also die 2000er Jahre waren da wesentlich schlechter. Und es hat tatsächlich auch Reallohnwachstum gegeben. Also das ist, da muss man nämlich genau die 20 Jahre, die wir jetzt so hatten in diesem Jahrhundert, die muss man sehr differenziert betrachten. Das erste Jahrzehnt war für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Durchschnitt eher recht schlecht. Da sind die Löhne nicht wirklich gestiegen und da lagen die Löhne oft hinter der Inflation zurück. Die vergangenen 10 Jahre aber seit etwa so 2010 sah das eigentlich besser aus. Also derzeit sind die Reallöhne in Deutschland schon gestiegen und insbesondere seit Mitte des jetzt abgelaufenen Jahrzehnts sind auch die Einkommen der unteren Einkommensgruppen oder der ärmeren Haushalte wieder gestiegen. Also da hat sich wirklich was verschoben und ich glaube, das muss man auch erstmal so feststellen.
Ist denn alles gut? Also ich meine, auf der anderen Seite in den Großstädten frisst viel die Miete einfach von den Lohnzuwächsen weg. Wir haben ja im Prinzip auch einen kleinen Schwenk zu Mitte links gehabt bei der Wahl 2021. Das lag ja auch zum Teil wahrscheinlich dann auch, dass Menschen mit den Verteilungsfragen und mit ihrer rein ökonomischen Lebenssituation nicht sonderlich glücklich waren. Also.
Ja, nein, Sie haben da natürlich völlig recht. Und dass sich die Sachen etwas verbessert haben in den vergangenen 10 Jahren, bedeutet nicht, dass alles gut ist. Und also wir haben eine ganze Reihe von sozialen Problemen. Sie haben jetzt schon die Wohnungslage angesprochen, die neue Wohnungsfrage, dass es eben insbesondere in den Ballungsgebieten sehr wenig bezahlbaren Wohnraum noch gibt und das insbesondere für Haushalte mit geringen mittleren Einkommen sehr, sehr schwierig geworden ist. Wir haben immer noch Gruppen, die nicht sozial gut abgesichert sind. Das haben wir jetzt noch mal in der Corona-Krise gesehen. Also Menschen, die auf einen Minijob angewiesen sind für ihr Einkommen, Menschen, die in Teilzeit arbeiten, Menschen, die in Branchen mit ja, geringen Löhnen und möglicherweise wenig Tarifverträgen arbeiten, die sind alle besonders hart von dieser Krise getroffen worden. Und das ist natürlich ein Problem. Und da muss man auch dran. Wir haben noch ein paar andere Probleme in dieser Gesellschaft, dass wir bestimmte Weichen für eine Zukunftsfähigkeit, glaube ich, noch nicht so gestellt haben, wie das sein müsste, um unseren Wohlstand zu sichern. Also das ist, wenn es besser wird, heißt es ja nicht, dass alles gut ist.
Ja, und auch waren jetzt so ein bisschen bei den der große Bereich der Geringverdiener, der ja eben durch die Hartz-Reform gekommen ist. Und auf der anderen Seite schwebt eigentlich über jedem Angestellten auch noch so das Damoklesschwert, wenn jetzt eine Arbeitslosigkeit kommt, dann geht es nach 2 Jahren von 4.000 brutto auf den ALG-2-Satz. Also ja, es ist Arbeit entstanden, es sind wohl auch punktuell Reallohnzuwächse zu beobachten. Andererseits, die soziale Absicherung ist ja dann in den Nullerjahren auch massiv reduziert worden.
Das stimmt. Also die soziale Absicherung ist da reduziert worden. Davon ist einiges, ein Teil der Sachen sind allerdings auch schon wieder korrigiert worden oder nachgebessert worden. Und wenn man sich jetzt das Sondierungspapier anguckt der Ampelkoalition, da sind auch vorsichtige Anzeichen, dass das ein oder andere nochmal nachgebessert wird. Also wir haben ja jetzt auch in der Corona-Krise gesehen, dass da sind ja auch Zugangsbeschränkungen zu Hartz IV, zur Grundsicherung gelockert worden. Und damit hat man zumindest keine schlechten Erfahrungen gemacht. Von daher würde ich davon ausgehen, dass das einige der Dinge auch einfach so erhalten bleiben. Nichtsdestotrotz gab es das, was Sie beschrieben haben, in dem ersten Jahrzehnt, also in den Jahren 2003 bis 2005, 6, 7 ungefähr, dass da halt tatsächlich diese soziale Absicherung massiv zurückgefahren worden ist und insbesondere, dass die Angst der Menschen vor dem sozialen Abstieg gestiegen ist. Das Zweite, also gerade diese Angst, hat sich in den letzten Jahren etwas verbessert, weil mit der wachsenden Beschäftigung viele Menschen doch die Erfahrung gemacht haben, ja, es hängt noch dieses Damoklesschwert über ihnen, wenn sie arbeitslos werden, aber sehr viele Menschen haben es dann doch auch geschafft, schnell wieder einen neuen Job zu bekommen. Und von der Seite her, wenn Beschäftigung gesichert wird und wir sehr nah an der Vollbeschäftigung wären, dann ist möglicherweise ja auch, sind die Mängel im Hartz-IV-System nicht ganz so schlimm wie in einer Situation, wo das einfach große Massen betrifft. Nichtsdestotrotz, ich will jetzt gar nicht darüber reden, dass man das nicht ändern sollte. Da sind sehr viele Ungerechtigkeiten im Hartz-IV-System, auch wahrgenommene Ungerechtigkeiten. Nur wenn wir so gucken, was die Menschen dazu sagen, da ist die Angst vor dem sozialen Abstieg tatsächlich etwas zurückgegangen in den letzten Jahren. Also ich rede jetzt immer von der Zeit von vor Corona, weil Corona ist dann nochmal eine Ausnahmesituation in meinen Augen.
Ist richtig, aber was müsste sich denn jetzt aus Ihrer Sicht eigentlich ändern? Also, wo sind die großen Fragestellungen? Wir haben natürlich den Topic, und das war ja natürlich auch im Wahlkampf großes Thema, der Mindestlohn,
Ja.
weil einfach aufgrund der Globalisierung. Wir reden jetzt wahrscheinlich so ein bisschen über diese Dienstleistungsjobs, auch von geringer Qualifizierten, die an sich nicht mehr die Macht haben, sich wirklich selbstständig vernünftige Löhne zu organisieren. Und da wäre das ein Schuh. Bei der Frage der sozialen Absicherung gibt es ja ein gewisses Spektrum. Ich packe das auch in die Shownotes dieser Episode. Aus Hartz IV soll nun das Bürgergeld werden. Da streiten sich die Koalitionäre in ihren Verhandlungen darüber, wie das aussehen soll. Aber da stellt sich dann auch die Frage, ob das nicht auf ein bedingungsloses Grundeinkommen hinausläuft. Wo wäre jetzt die größte zentrale Stellschraube? Was würden Sie am liebsten ändern?
Also ich glaube, es gibt drei Dinge, die man wirklich angehen muss, wenn man eine Zukunftsfähigkeit von Deutschland mit auch guten Arbeitsplätzen hinbekommen will. Und das eine Sache ist eher gesamtwirtschaftlich und das andere sind eher Arbeitsmarktfragen. Die Sache, die ich gesamtwirtschaftlich sehe, ist tatsächlich ein Einstieg in oder ein massives Hochfahren der öffentlichen Investitionen in Infrastruktur, aber auch in soziale Infrastruktur, also Pflege, Bildung, Straßen und Dekarbonisierung, also Wasserstoffnetze, Energienetze, öffentlicher Personennahverkehr, E-Mobilität, alles, was da dran hängt. Denn die Voraussetzung von guten Löhnen in der Zukunft ist natürlich, dass Deutschland auch Produkt- und Dienstleistungen herstellt, die man weltweit verkaufen kann. Und das wird nur funktionieren, wenn wir da einerseits eine Infrastruktur haben, womit die Industrie arbeiten kann. Gleichzeitig aber natürlich auch Produkte anbieten können, also CO2-neutrale Produkte, die dann die Märkte finden. Darüber hinaus, jenseits der Investitionen, brauchen wir für den Arbeitsmarkt einmal den Mindestlohn, den haben Sie ja schon angesprochen. Ich glaube, der ist ganz wichtig, weil es nicht realistisch ist, dass wir in den Bereichen, diesen Mindestlohnbereichen, den Niedriglohnbereichen tatsächlich eine Verhandlungsmacht wieder hinbekommen, dass da vernünftige Löhne ohne einen staatlichen Eingriff erreicht werden. Und der dritte Punkt wäre eine Stärkung der Tarifverträge. Denn was Sie ja schon gesagt haben, wir haben eine schwache Lohnentwicklung gehabt. Die Gewinne der Unternehmen sind in der Zeit ziemlich deutlich gestiegen. Das hat auch damit zu tun, dass es eine Machtverschiebung weg von den Gewerkschaften gegeben hat. Und dass einfach in vielen Bereichen nicht mehr also einmal nicht mehr die Abdeckung da ist sowohl bei Arbeitgeber- als auch auf der Arbeitnehmerseite, dass man da vernünftig verhandeln kann. Und das Zweite, dass eben auch die Beschäftigten oft nicht mehr so viel Gewerkschaftsmitglieder unter sich haben, dass man dann auch durch einen Streik die Forderungen entsprechend durchsetzen kann.
Ja, stimmt. Aber wo die IG Metall ja sich noch sehr wacker hält, das ist immer sicherlich auch ein bisschen, muss man differenzieren. Manche Bereiche sind traditionell sehr schwach organisiert, wie zum Beispiel Banken. Andere sind sehr stark organisiert, wie die IG Metall. Aber wie soll das erreicht werden? Wie soll die Gewerkschaften wieder mehr Macht gegeben werden oder mehr Einfluss?
Man kann ja.
Es ist ja auch die Frage. Muss ja wahrscheinlich auch akzeptieren, dass wenn Menschen sich nicht organisieren oder sich nicht durch die Gewerkschaften vertreten fühlen, dass dann das eben auf einer anderen Form von, dass die Lohnfindung dann anders stattfindet. Also so
Die
ein bisschen.
Frage ist ja ein bisschen, ob die Menschen sich nicht von den Gewerkschaften vertreten fühlen oder ob die Menschen sich ausrechnen. Naja, also ehrlich gesagt, ob ich jetzt selber auch Mitglied bin und meinen Mitgliedsbeitrag zahle. Denn das muss man dann ja. Und die Gewerkschaften brauchen ja auch Mitgliedsbeiträge, etwa um eine Streikkasse zu bezahlen. Oder vielleicht ist es ja einfacher, wenn ich meine Kolleginnen und Kollegen das machen lasse. Und ich habe dann eben das halbe Prozent mehr Einkommen pro Monat. Ist ja durchaus, sagen wir so, es ist ja ökonomisch individuell rational eine Überlegung, das so zu machen. Es führt nur dann am Ende dazu, dass sich keiner mehr richtig drum kümmert. Und das ist in dem Fall dann ein Free-Rider-Problem. Das kennen wir aus der Ökonomie. Das heißt, man hofft einfach darauf, dass die anderen das Problem erledigen und die Kosten tragen. Man selber lehnt sich zurück. Und wie gesagt, für den Einzelnen klappt das gut. Nur wenn das dann alle machen, dann klappt das eben nicht mehr.
Okay, aber wie soll das denn dann aussehen? Also wie sollen Gewerkschaften wieder mehr Durchsetzungsstärke bekommen und dann eben auch höhere Löhne durchsetzen können? Wir haben jetzt schon gehört, dass seit Mitte der letzten Jahrzehnte es auch klappt. Also scheint die Reallöhne wachsen. Aber wie soll das in Zukunft noch stärker organisiert werden?
Also einmal, man jetzt Wie gut das geklappt hat in den letzten 10 Jahren, das kann man erstmal nochmal diskutieren. Es hat besser geklappt als vorher. Ich habe gesagt, die Reallöhne sind gestiegen. Ob sie hätten stärker steigen können oder sollen, das ist ja nochmal eine zweite Frage. Aber wichtiger ist vielleicht, wie man das durchsetzen könnte. Und da gibt es natürlich eine Reihe von Instrumenten zu. Man darf auch nicht vergessen, dass die Gewerkschaftsmacht deshalb auch zurückgegangen ist, weil mit Hartz IV ganz viele Menschen solche Angst vor um ihren Arbeitsplatz hatten, dass sie dann eben auch gesagt haben, naja, also vielleicht wollen wir dann jetzt doch lieber nicht streiken in diesem Moment, sondern der Arbeitgeber hat gedroht, dass dann Arbeitsplätze abgebaut werden. Das wollen wir jetzt eigentlich nicht, egal ob das dann auch eine glaubwürdige Drohung ist oder nicht. Wir haben da einfach Angst vor und darum sind wir jetzt nicht so forsch bei den Forderungen. Das heißt, die Politik hat mit den Hartz-Reformen ganz massiv die Kräfteverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt verschoben, die Machtverhältnisse zugunsten der Arbeitgeber. Und da kann man natürlich überlegen, ob man mit bestimmten Maßnahmen das wieder zurückverschiebt. Es gibt die Möglichkeit, Tarifverträge für allgemeinverbindlich zu erklären. Das könnte man erleichtern. Da könnte man mehr Tarifverträge für allgemeinverbindlich erklären. Das würde den Anreiz verringern, dass die Unternehmen sich aus den Arbeitgeberverbänden oder aus den Tarifverträgen verabschieden. Man könnte auch hingehen und sagen, öffentliche Aufträge werden nur noch an Unternehmen vergeben, die Tarifverträge einhalten. Oder man könnte hingehen und sagen, bestimmte Regelungen, die jetzt abweichend sind vom normalen Arbeitsschutz, die sind nur erlaubt, wenn ein Tarifvertrag da ist, wenn Tarifparteien das mit abnicken. Und das bedeutet dann automatisch, dass solche Dinge nur tarifgebundene Unternehmen machen könnten. Also da sind genug Instrumente da, wenn man bereit wäre, das zu wollen und das zu machen.
Das wäre dann ja eine starke Aufgabe für den Arbeitsminister in der nächsten Dekade.
Ja, für den Arbeitsminister oder die Arbeitsministerin, wir wissen das ja noch nicht. Und
Nein, genau.
dann ist natürlich die Frage, das sind ja jetzt schon Politikvorschläge, die wahrscheinlich nicht ein Arbeitsminister, eine Arbeitsministerin alleine machen könnten, sondern das ist eine Regierungsfrage. Also das
Habe
wird
ich
man ja
mir.
nicht gegen die FDP durchsetzen können. Und da muss man eben gucken, ob das jetzt in der nächsten Ampelkoalition so möglich sein wird.
Ja, aber gut, wie war denn so Ihre Einschätzung zu Hubertus Heil? Immerhin hat ein Sozialdemokrat ja die letzten 4 Jahre auch regiert.
Ja, ich glaube auch, wenn man sich das anguckt, dann sind da einige Sachen passiert. Also das Arbeitsministerium war da schon rührig und hinterher. Aber nochmal, das war ja jetzt auch eine Regierung, wo nicht die SPD alleine regiert
Ja.
hat, sondern da war noch die Union drin. Und hier, wenn es um die Verteilung geht zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, da haben natürlich verschiedene politische Parteien unterschiedliche Ideen, wie das richtig sein sollte. Und mehr Löhne bedeutet halt schon, dass da auch irgendwo weniger Profite anfallen. Das muss man einfach wissen. Und das heißt, dass die ganzen Stärkungen, von denen wir gerade gesprochen haben, natürlich zulasten der Aktionäre und Aktionärinnen geht.
Okay, nur dann, wir hatten ja auch ein bisschen das Phänomen, wenn man sich die großen Arbeitsstreiks jetzt anguckt, auch gerade die Bahn immer mal wieder, das ist ja auch so ein sehr prominentes Unternehmen, viele sind betroffen und so weiter. Es gibt ja auch so einen Zerfaserungsprozess innerhalb der Gewerkschaften. Also unser Ausgleich zwischen Arbeit und Kapital war ja in der alten Bundesrepublik, also bis die 90er Jahre eigentlich immer so, dass die großen Gewerkschaften es mit den Arbeitgebern ausverhandelt werden. Jetzt gibt es viele kleine, die dann auch trotz ihrem relativ kleinen Umfang an Beschäftigten, die sie da vertreten, relativ großen Einfluss haben. Geht das so weiter oder also sind die großen Gewerkschaften tot und jeder macht dann so ein bisschen das, was er durchsetzen möchte? Und wir haben immer mal wieder diese kleinen, sehr unangenehmen Streiks, wo es dann um ein paar hundert, paar tausend Lokführer geht, die aber halb Deutschland stilllegen.
Also, ich meine, natürlich sind da jetzt so ein paar Streiks, die man gerne mitbekommt, also Piloten oder die man auch am eigenen Leib viel stärker mitbekommt als der Größenauseinandersetzung. Also, das sind die Piloten haben sie schon, oder haben sie nicht genannt, aber die Piloten sind da eine Gruppe, die Lokführer sind eine andere Gruppe. Und in der Tat ist das, glaube ich, gesamtwirtschaftlich nicht besonders glücklich, so zersplitterte Gewerkschaften zu haben. Das wissen wir aus internationalen Vergleichen, dass wenn wir große Einheitsgewerkschaften haben, dass eigentlich das gesamtwirtschaftliche Lohnergebnis am vernünftigsten ist, dann mit einer großen Abdeckung, dann wird normalerweise steigen die Löhne so, dass die Beschäftigten eine vernünftige Teilhabe haben, eine faire Teilhabe haben, aber nicht, dass die Abschlüsse nicht inflationär werden. Und das ist natürlich schon ein Problem, weil diese Einzelgewerkschaften zum Teil ja nicht nur um jetzt Geld verhandeln, sondern es geht dann auch um andere Dinge, dass sie meinetwegen zeigen möchten ihren Mitgliedern, dass sie besser sind als die andere Gewerkschaft. Da kommen dann unschöne Ergebnisse raus. Wohlgemerkt, ich meine, wir haben ja auch Sektoren, wo wir sehr große und starke Gewerkschaften haben, wo auch gute Lohnabschlüsse dann rausgekommen sind und wo es relativ wenig Streikaktivität gibt. Also nehmen Sie mal die Chemie, da sind Facharbeiter, Facharbeiterinnen sind da sehr ordentlich bezahlt und der Chemiesektor, ich habe jetzt nicht, weiß nicht genau, ob es da gar keine Streiktage gab, aber ich erinnere mich jetzt nicht daran, dass da irgendwann in der jüngeren Vergangenheit mal ein einziger Tag durch Streiks ausgefallen wäre. Also da, ja, sagen wir so, es gibt da gewisse Entwicklungen, nur man muss auch noch die Perspektive bewahren. Die beiden größten Gewerkschaften sind immer noch die IG Metall und Verdi bei uns. Und ja, ich würde sagen, es ist eher eine Stärke, wenn die zu guten Abschlüssen kommen, ohne dass zu viel gestreikt wird als andersrum.
Ja, aber verlassen wir mal diese Welt von Verdi und von der IG Metall und wenden wir uns mal ein bisschen der Welt hinzu, so die niedrig bezahlte Dienstleisterjobs, auch dieses Heer von Amazon-Fahrern kennt man jetzt vielleicht in jedem Wohngebiet, aber es gibt es natürlich auch in vielen Dienstleistungsbereichen. Das ist dann der große Sektor der niedrig bezahlten Jobs. Was könnte man da machen? Oder was sollte man da machen? Das ist ja irgendwie, das werden jetzt vielleicht die Jüngeren kaum noch kennen, aber so etwas hat es in Deutschland eigentlich in den 90ern sehr selten gegeben. Also dass wirklich wir so einen Sektor haben mit Dienstleistungsjobs, die einfach weder organisiert sind, noch wirklich auch große Lohnforderungen durchsetzen könnten. Das ist für Deutschland erst nach den Hartz-Reformen eigentlich so gekommen. Was sollte da passieren?
Also ich glaube, hier einerseits ist natürlich der Mindestlohn in diesen Bereichen schon wichtig. All das, wie Sie richtig sagen, die sind nicht organisiert. Die sind im Zweifel auch schwer überhaupt organisierbar, weil die sich möglicherweise gar nicht im Betrieb treffen. Also ein Amazon-Fahrer, der holt seine Sachen ab. Vielleicht weiß er gar nicht genau, wer alles da noch bei ihm arbeitet. Ja. Und das heißt, die können sich, ja, zusammenschließen ist ohnehin dann schwierig. Hier wäre es halt wichtig, dass der Gesetzgeber hingeht und auch den Gewerkschaften einen Zugang zu den unternehmensinternen Kommunikationskanälen gibt, um die Beschäftigten zu erreichen. Das kann man ja alles, man kann ja sehr, sehr viel gesetzlich tun. Aber abgesehen davon, solange das nicht gelingt, muss man eben gucken über Mindestlohn, aber auch über Arbeitsstandards und über Vorschriften zur sozialen Absicherung dann die konkreten Arbeitsbedingungen dieser Menschen zu verbessern. Und da muss man jetzt dazu sagen, auch da sehen wir ja tatsächlich, dass da was passiert ist in den letzten Jahren. Also ich erinnere mal daran, vor einiger Zeit hatten wir gar keinen Mindestlohn und da gab es irgendwie auch Berichte von Friseuren in Ostdeutschland, die für 3,50 Euro die Stunde gearbeitet haben. Und ich selber habe erlebt, wie Fachkräfte an der Universität in Ostdeutschland für unter 5 Euro die Stunde brutto gearbeitet haben. Das hat da stattgefunden. Davon ist jetzt einiges schon wieder verschwunden, seit eben der Mindestlohn eingeführt und langsam erhöht worden ist. Das sieht man eben auch dann in den Einkommen der untersten Haushalte, die seit 2014, 2015 eben auch wieder gestiegen sind, real und kaufkraftbereinigt.
Okay, das ist dann halt das große Thema, das muss der Mindestlohn dann irgendwo regeln. Aber sonst, ja, also die Kommunikationswege, aber es wird einfach so bleiben. Das sind diese neuen Formen, wo das gibt es hier jetzt schon seit 10 Jahren. Andere Möglichkeiten sehen wir da nicht, das zu ändern.
Naja, sagen wir so, man darf da jetzt auch nicht einfach zu fatalistisch sein und sagen, naja, da ändert sich nichts dran. Wir sehen auch in den USA, dass bestimmte Gruppen der Beschäftigten sich dann doch ab irgendeinem Punkt organisieren. Und manchmal reicht ein kleiner Anstoß von außen. Und insbesondere, wenn man dann die Arbeit von Gewerkschaften erleichtert, dann kann es durchaus auch wieder sein, dass da der Organisationsgrad, oder könnte sein, wir haben es noch nicht bei uns gesehen, aber dass der Organisationsgrad sich auch wieder erhöht.
Okay, wenn man jetzt aber sich fragt, Warum wollen Sie die schwarze Null eigentlich wirklich beenden? Wenn wir also jetzt fragen, Sie haben jetzt eben so ein Gerippe dargestellt, wie ein gewisser Aufschwung, ein gewisses Wachstum eben allen zugutekommt. Eben Mindestlohn, neue Tarifbindung, also eine andere Durchsetzung von Tarifverträgen und so weiter und so fort. Aber dann stellt sich ja schon die Frage, da müsste Deutschland aber auch noch mal wachsen. Das wird auch immer selten gefragt. Also warum ist die schwarze Null, die jetzt auch von vielen Ökonomen wie Lars Feld, ich kann da gerne noch mal Interview aus Jung und Naiv einpacken, der ein sehr großer Befürworter ist. Warum finden Sie die schwierig?
Ja gut, also die schwarze Null an sich ist deshalb schwierig, weil sie uns bestimmte Handlungsmöglichkeiten verbaut. Zurzeit kann sich Deutschland Geld leihen für einen negativen Zins. Das heißt, wir müssen in ein paar Jahren weniger zurückzahlen, als wir uns heute nominal geliehen haben. Dazu steigen die Preise. Das heißt, preisbereinigt, so also kaufkraftmäßig, muss man in 30 Jahren wahrscheinlich etwa die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte zurückzahlen von dem, was man sich heute geliehen hat. Gleichzeitig hat der deutsche Staat wahnsinnige Investitionsbedarfe. Wir gucken uns die Schienenwege an, die Straßen. Wir brauchen Wasserstoffinfrastruktur. Die Schulen sind kaputt. Wir brauchen mehr Krankenhausbetten, also das ist wirklich ganz, ganz breit aufgestellt. Und in dieser Situation zu sagen, ich darf mir das nicht leihen, wo, wenn ich es mir leihe, die Investoren die Hälfte dessen, was uns das kostet, quasi freiwillig draufgeben, das ist doch absurd. Das ist also das heißt, man darf nicht für Investitionen dieses Geschenk des Kapitalmarktes annehmen. Und dieses Verbot ist aus meiner Sicht ja einfach widersinnig und da gibt es überhaupt keinen guten Grund für.
Ja, es ist ja ein bisschen, man kann dann daraus schließen, dass ja auch in der ökonomischen Fachzunft und bei den Großmedienökonomen immer so ein bisschen die Vorstellung, Bias, also eine gewisse Annahme da ist, dass wenn der Staat dann sich billig Geld leihen kann, dass er das für unsinnige Anliegen ausgibt. Man hört es ja auch so ein bisschen bei der FDP raus, also brauchen wir Wasserstoffnetze wirklich unbedingt? Ist Elektromobilitätsförderung nicht irgendwo überflüssig und ähnliches? Also glauben Sie, dass der Staat dann, wenn er das Geld, wenn er die schwarze Null lösen würde, also die Schuldensperre, dieses Verbot der Neuverschuldung eben übergehen würde, dann auch wirklich vernünftig investieren würde?
Wir müssen jetzt noch einmal ein bisschen die Diskussion auseinanderhalten. Die schwarze Null ist ja die Frage, ob man eigentlich kleine Überschüsse haben will immer. Ich glaube, davon haben sich eh schon alle verabschiedet, sondern es geht um die Frage, die Schuldenbremse, die so eine gewisse minimale Neuverschuldung zulässt und ja eine Grenze einzieht. Übrigens unabhängig davon, was der Staat damit macht. Und die Frage ist ja jetzt, wie kann ich eine Regel hinkriegen, die dem Staat erlaubt, für sinnvolle Dinge Kredite aufzunehmen und für nicht so sinnvolle Dinge vielleicht nicht. Und da hat selbst der Sachverständigenrat bei Einführung der Schuldenbremse gesagt, naja, dann erlaubt denen doch so eine sogenannte goldene Regel. Das heißt, sie dürfen Kredite aufnehmen für neue Investitionen, für zusätzliche Investitionen, aber nicht für alles, was sie gerne tun möchten. Und das wäre dann jetzt in diesem speziellen Beispiel eine E-Auto-Prämie. Die dürfte der Staat nicht kreditfinanzieren, aber ein Wasserstoffnetz eben schon, weil da steht hinterher auch das Netz. Das könnte man dann ja im Prinzip, wenn man es wollte, auch wieder verkaufen. Das heißt, da wird ein Wert geschaffen, ein ganz klarer Wert. Und natürlich kann man sich immer noch darüber streiten, ob das am Ende eine rentable Investition ist. Aber beim Wasserstoffnetz sagt uns zum Beispiel die Industrie sehr deutlich, ja, wir brauchen das. Und wenn wir das nicht kriegen, dann werden wir in 10, 15 Jahren keinen Stahl mehr in Deutschland produzieren. Und von daher, da ist, ich glaube, da ist die Plausibilität sehr hoch, da ist auch die Evidenz sehr hoch, dass wir bestimmte Dinge brauchen. Und dann sollte man die auch kreditfinanzieren lassen. Denn es ist ehrlich gesagt ein bisschen, man die Hälfte immer geschenkt bekommt. Ja, dann ist ein bisschen Verschwendung da, wesentlich weniger schlimm, als wenn wir einfach jetzt nicht investieren und dann in 10 Jahren feststellen, naja, wir haben die Kinder nicht ausgebildet, die sind jetzt langzeitarbeitslos oder die Industrie ist abgewandert, weil wir nicht bereit waren, ein paar Milliarden für das Wasserstoffnetz in die Hand zu nehmen.
Okay, und was sind denn dann die großen Investitionsaufgaben, die Sie so aus Ihrer Sicht für sinnvoll halten? Wasserstoff haben wir jetzt durchkalkuliert. Es geht vielleicht auch, das mal ein bisschen zu öffnen. Mit Klimaschutz kann man eben die konventionelle Energieverwendung nicht mehr verwenden. Dann soll eben Wasserstoff dazu dienen, Energie zu speichern. Dazu braucht man diese großen Netze. Was wäre denn da aber sonst noch relevant?
Also wir brauchen eine Verbesserung, Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur. Da geht es ganz viel um Schienenwege, um Fahrzeuge auf den Schienenwegen. Wir brauchen bessere Wasserwege. Wir haben die Schleusen, die wir zum Teil haben, die kommen noch aus der Zeit des Deutschen Kaisers, des letzten Deutschen Kaisers. Also die sind wirklich ziemlich alt und man weiß immer nicht, wie lange die noch halten. Wir brauchen mehr Investitionen in Kinderbetreuung. Also insbesondere, wenn wir wollen, dass die Erwerbsbeteiligung unter Frauen weiter steigt, dann muss das ausgeweitet werden. Wir brauchen mehr Investitionen in Bildung. Die Schulen sehen ziemlich schlecht aus. Und ich überlege jetzt gerade, ob ich noch was vergessen habe. Natürlich Stromnetze, da muss man mal gucken, das muss eventuell nicht der Staat machen. Aber auch hier ist halt die Frage, ist das nicht vielleicht besser und günstiger, wenn das der Staat macht, als wenn das Private machen, die sich dann eine Garantierendite über die Netzentgelte und den Strompreis wiederholen.
Also so eine Frage, Public-Private Partnership, wer macht jetzt wirklich die mehr oder weniger effizienten Unternehmen oder der Staat? Aber was ist mit der Digitalisierung? Auch da haben wir
Auch
ja.
da, das habe ich jetzt vergessen, Entschuldigung, da brauchen wir wahrscheinlich auch gewisse Investitionen. Da muss man halt, auch da muss man gucken, wer kann das besser machen. Es gibt da ganz viele Sachen, die wahrscheinlich der Privatsektor gut machen kann. Aber wenn es dann darum geht, dass man ja, Internet in ländliche Regionen legt, da muss man sich überlegen, will man das dem, macht man dann Vorschrift für den Privatsektor oder investiert dann die öffentliche Hand bei manchen der Ortschaften, wo jetzt der Privatanbieter denken würde, naja, also es lohnt sich ja für mich nicht, da jetzt schnell das Internet hinzulegen, aber was dann einfach notwendig ist, um diese Region nicht abzuhängen.
Das wäre im Prinzip ja dann so die Voraussetzung dafür geschaffen, dass ein Wachstum entstehen würde. Und wir haben am Anfang des Interviews eben diese Architektur beschrieben, die dafür sorgen würde, dass dann auch wirklich Arbeitnehmer von diesen Entwicklungen profitieren könnten. Okay.
Genau.
Also was ist denn für Sie jetzt gravierender, dass wir Deutschland nochmal fit machen für die Zukunft oder dass wir im Sozialstaat die Architekturen so anpassen, dass auch wirklich alle davon profitieren?
Ich glaube, es ist kein Entweder-Oder. Wir brauchen beides. Also, wenn wir Deutschland nicht für die Zukunft machen, dann können wir uns den Sozialstaat nicht fit für die Zukunft machen, dann können wir uns den Sozialstaat absehbar nicht mehr leisten. Dann können wir uns auch gar nicht mehr, also dann werden einfach die Einkommen fallen. Also, wenn wir jetzt das so verbaseln, dass wir deindustrialisieren, keine modernen Dienstleistungen hinbekommen, dann haben wir wirklich ein Problem. Aber gleichzeitig reicht es eben nicht, weil wir den Sozialstaat einerseits brauchen, damit es den Menschen besser geht. Es geht ja nicht nur um das Bruttoinlandsprodukt insgesamt, sondern auch, dass es bei den Menschen ankommt. Und zweitens brauchen wir den Sozialstaat auch, damit die Menschen die Veränderungsprozesse mitnehmen. Also bei der Klimawende wird sich sehr, sehr viel in der Art, wie wir leben, wie wir arbeiten, was wir produzieren, ändern. Und da wird es Verlierer geben. Und damit diese Verlierer weiter den Kurs der Klimawende unterstützen, muss man denen auch eine Absicherung bieten. Also man muss zuallererst natürlich Arbeitsplätze erhalten, gute Arbeitsplätze, aber da, wo das nicht klappt, muss man Alternativen anbieten und darf die nicht abrutschen lassen.
Es sind nicht nur die vielbeschworenen Kohlekumpel aus der Lausitz, sondern es wird ja, ich podcaste ja auch bekanntermaßen über die Zukunftsmobilität, auch vieles in der Mobilitätswirtschaft sein. Aber die Frage stellt sich die, wenn man so diese Spaltung hat, wo stehen wir, wenn man da den europäischen Vergleich noch ziehen würde, sind wir so langsam, was diese Investitionsthemen kombiniert mit Zukunftsthemen angeht, besser als so unsere europäischen Wettbewerber oder hängen wir da hinten dann schon dran?
Das ist immer ein bisschen schwierig, da
Ja. Pauschal
so ein
vergleichen.
Ranking zu machen, weil ja auch die Herausforderungen andere sind. Also ein Land, was so stark wie Deutschland auf die Automobilwirtschaft und jetzt historisch auf die Produktion des Verbrennermotors angewiesen ist, hat natürlich eine andere Herausforderung als, ich sage mal, ein Land wie Schweden, was jetzt schon sehr viel Finanzdienstleister hat und wo im Grunde schon sehr viel CO2-Neutralität erreicht ist, weil einfach viel mit Wasserkraft gemacht werden kann. Insgesamt beobachte ich, dass in Europa insgesamt sich da viel getan hat in den letzten Jahren. Auch in Deutschland. Also das bewegt sich schon in die richtige Richtung. Aber ich glaube, wir müssen da doch noch eine Schippe drauflegen.
Es ist nur die Frage, also wir waren ja in den Nullerjahren, deswegen kamen ja die großen Hartz-Reformen und die Änderung des Sozialstaats, eben der kranke Mann Europas. Deswegen frage ich jetzt, wenn wir jetzt 15 Jahre weiter sind, ist halt die Frage, wo stehen wir denn da jetzt im Vergleich? Also, aber es ist in der Tat richtig. Ich packe übrigens auch noch in die Shownotes der Podcast-Episode. Das soll jetzt hier nicht so gemauschelt werden, sondern die Wirtschaftszahlen des Autos in Deutschland rein. Die Frage sind, glaube ich, 26% vom Exportvolumen. Deswegen, wir sind in Deutschland sehr abhängig vom Auto. Das ist schon richtig. Und der geneigte Hörer kann sich das dann auch nochmal in den Shownotes angucken. Aber also, wir müssten jetzt langsam schon mal in die Gänge kommen und größere Innovationsthemen machen. Ich nehme mich ja schon
Ja,
mit.
klar. Nein, natürlich, also ich zögere mal so ein bisschen. Also ich glaube, bei den Investitionen müssen wir jetzt wirklich ein Turbo einlegen. Bei den Innovationen ist ja auch schon einiges passiert. Ich erinnere nur mal, auch gerade bei den Mobilitätsthemen, ich erinnere mal vor 2 Jahren oder so, da war ja so der Eindruck, dass die deutsche Autoindustrie abgehängt sei und dass wir der E-Mobilität überhaupt nicht hinkriegen würde. Und wir hatten auch noch im Jahr 2020 beim Ausbruch dieser Corona-Krise, da hieß es auch noch, wir können eigentlich gar nicht viel mehr E-Autos produzieren und außerdem werden die nicht gekauft. Und jetzt sehen wir, dass das VW zumindest einen ganz schönen Schritt in die Richtung von E-Mobilität gegangen ist. Die neuen Modelle scheinen einigermaßen in Ordnung zu sein. Klar, jetzt fehlen die Chips, aber das hat mit der E-Mobilität nur begrenzt zu tun. Aber da ist einfach schon einiges passiert und das nehmen ja auch die Märkte so wahr. Also VW wird da nicht mehr als absoluter Basket Case gehandelt, sondern als durchaus potenzieller Mitbewerber für die Führerschaft in der E-Mobilität. Also da ist schon was passiert, auch bei Investitionen ist ein bisschen was passiert, aber man muss das jetzt einfach noch beschleunigen und darauf aufbauen in den nächsten Jahren. Das ist jetzt auch aus meiner Sicht die Herausforderung dieser neuen Koalition.
Okay, ich packe das übrigens auch noch hin. Ich muss das auch leider bestätigen. In Deutschland ist jedes sechste Elektroauto aus der Welt kommt aus Deutschland. Das wollen wir jetzt nicht aufmachen. Es ist ja auch das Problem, dass die Batterien als Wertschöpfung eben nicht aus Deutschland kommt. Aber es passiert ein bisschen was in dieser Schiene. Aber ich möchte mich dann an dieser Stelle für das Interview bedanken. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Okay. So. Ja, ich bin über alte Punkplatten gestolpert und deswegen gibt es mal zwei Sachen, die mich sehr früher, also in der Teenagerzeit, geprägt haben. EA80, was ist geblieben? So ein Lied über den Abschied von der Jugend. Und Muff Porter. Es ist im Prinzip nicht mal Punk, es ist der deutsche Punk, das, was so in Deutschland aus dieser Welle in den 80ern kam. Beide sind auch, glaube ich, so wirklich so 80er Jahre gegründet und wollten eine deutsche Übersetzung von den Sex Pistols sein. Ja, wie soll man sagen? Ich finde es auch immer noch mal so ganz spannend. Irgendwie wird man ja manchmal nostalgisch im Winter. EA80 kann man sich wirklich auch relativ gut geben. So Muff Porter ist auch etwas, was man einfach auch als Normalo, so haben wir sie ja früher genannt, einfach mal nebenher laufen lassen kann. Sind beide sehr interessante Songs. Bis dann. Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Mir hat Spaß gemacht. Und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge, Ideen habt oder einen Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fahrt@elektroautovergleich.org. Sonst bewertet mich gut, das wäre nett. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.